Warum ist Woken ein Problem?
Diese Ideologie darauf angewiesen ist, dass es immer Opfer gibt.
Es ist Pauline Voss.
Der Begriff Diskriminierung ist eine wahnsinnig wirkmächtige Waffe, um seine eigenen linken Ziele durchsetzen zu können.
Chefreporterin bei News.
Weil wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass ungehindert Menschen in unser Land kommen können, hat das ja nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass man seine Staatsgrenzen schützt. Wokeness ist der Versuch, die politische Debatte zu lenken über die Mittel der Sanktion, der sozialen Ächtung, des Unterdrucksetzens des Gegenübers.
Aber was bedeutet Wokeness in seiner Definition erstmal? Wenn ihr weitere Gespräche dieser Art haben wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Wir haben die Insights und sehen, dass viele, die unsere Videos anschauen, uns nicht abonniert haben. Tut es, es kostet nichts und hilft uns, damit wir weitere interessante Gäste einladen können. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz interessanten Gast da. Es ist Pauline Voss. Sie ist derzeit Chefreporterin bei News, einmal bei NZZ vorher gewesen und ist auch eine Buchautorin. Sie hat ein spannendes Buch geschrieben zum Thema Wokeness. Der Titel des Buches lautet Generation Krokodilstränen über die Machttechniken der Wokeness. Richtig. Und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Genau. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, erzähl uns doch mal, warum ist Wokeness ein Problem?
Also Wokeness ist der Versuch, die politische Debatte zu lenken, aber nicht über einen offenen Diskurs, über den Austausch von Argumenten, sondern über die Mittel der Sanktion, der sozialen Ächtung, des Unterdrucksetzens des Gegenübers. Und das finde ich ein großes Problem, weil es eben die gesellschaftliche Debatte aggressiv macht, weil es Menschen einschüchtert, anstatt alle einzuladen zu einem Diskurs.
Aber was bedeutet Wokeness in seiner Definition erstmal? Vielleicht klärst du uns erstmal auf.
Genau. Wokeness bedeutet, eigentlich ist die ursprüngliche Idee der Wokeness, Minderheiten größere Rechte oder gleiche Rechte zu gewähren. Mhm. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein guter Ansporn und ein gutes Ziel. Und wir haben ja auch gesehen, dass es viele Bewegungen in den letzten Jahrzehnten gab. Also ob es die Bürgerrechtsbewegung in den USA für Schwarze war, ob es die Lesben- und Schwulenbewegung war, die für total gute Ziele gekämpft haben. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich das eben gewandelt. Und plötzlich fingen diese Minderheiten an, also Teile von ihnen, die Woken-Vertreter, fingen an, plötzlich ihre Interessen über das gesellschaftliche Wohl zu stellen und für Minderheitenpositionen auf eine Weise zu kämpfen, dass man bestimmte Leute immer aus dem Diskurs gedrängt hat. Wir kennen alle das Phänomen der Cancel Culture, also dass bestimmte Menschen, nur weil sie vielleicht ein Wort ausgesprochen haben, was den Woken nicht passt oder eine Ansicht vertreten, dass die aus dem Diskurs gedrängt werden sollen, mit dem vermeintlichen Ziel, Minderheiten zu schützen. Aber meiner Ansicht nach steht dahinter ein ganz anderes Ziel, nämlich bestimmte gesellschaftliche Tabus aufzustellen, damit bestimmte politische Debatten gelenkt werden können und beeinflusst werden können und der Diskurs eben nicht mehr so offen ist und damit bestimmte Ziele umgesetzt werden können.
Der Duden definiert Wokeness als etwas im hohen Maße politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung zu sein. Also, was ist daran falsch, gegen Rassismus, Sexismus und soziale Diskriminierung zu sein?
Genau das. Genau da sind wir jetzt mitten in den Machttechniken der Wokeness. Ja. Weil ein Teil der Woken-Machttechniken besteht darin, dass man eben vortäuscht, für die Schwachen zu sein. Tatsächlich aber eigentlich sich für diejenigen einsetzt, die andere einschränken möchten in ihrer Redefreiheit. Also man suggeriert immer, man arbeitet immer mit Schwäche. Man sagt, wir sind die Unterdrückten, wir sind die Diskriminierten und deswegen wollen wir die Regeln bestimmen. Mhm. Aber so kann ein Diskurs ja nicht funktionieren. Natürlich müssen wir uns als Gesellschaft davor schützen, dass es Diskriminierung gibt. Wir müssen Diskriminierung überall dort, wo sie stattfindet, versuchen zu verhindern. Aber es heißt ja nicht, dass jede Debatte nur von Diskriminierung geprägt ist. Also wenn wir jetzt mal konkret werden wollen, wenn man sich zum Beispiel die Migrationspolitik anschaut, da ist es ja so, dass wir eigentlich seit bestimmt 10, 15 Jahren auf der Stelle treten. Wir kommen einfach nicht weiter. Wir erleben, dass wir eine Migration haben, die das Land total überfordert. Ja. Und zugleich kann man nicht wirklich offen darüber sprechen, was man verändern kann. Jedes Mal, wenn von konservativen Kräften der Versuch gemacht wird, etwas zu ändern in der Migrationspolitik, gehen Massen auf die Straße und werfen der Regierung oder den konservativen Kräften vor, dass sie Ausländer diskriminieren würden. Das heißt, dieser Begriff Diskriminierung ist eine wahnsinnig wirkmächtige Waffe, um seine eigenen linken Ziele durchsetzen zu können. Und zwar auch dort, wo es überhaupt nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Weil wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass ungehindert Menschen in unser Land kommen können, hat das ja nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass man seine Staatsgrenzen schützen möchte.
Ich merke das schon im Alltag tatsächlich, wenn ich morgens mein Radio anmache im Auto und ich im Inforadio oder sonst wo angesprochen werde mit liebe ZuhörerInnen. Es kommt keine meine Damen und Herren mehr in der Tagesschau, sondern guten Abend und das war's. Sind das schon so kleine Machtinstrumenten der Wokenmehrheitsgesellschaft oder wie würdest du die bezeichnen?
Absolut. Die Gendersprache ist ein total gutes Beispiel, weil sich dort diese ganzen Machtstrukturen abbilden. Also wir sehen einerseits, dass es Kräfte gibt, zum Beispiel in Universitäten, in Behörden, also an staatlichen Stellen, wo einem vorgeschrieben wird oder nahegelegt wird, man soll gendern, sonst erfährt man entweder berufliche oder soziale Nachteile. Gleichzeitig ist es so, dass ganz viele Konservative noch immer sagen, ja, das sind doch Nebenschauplätze, da passiert nichts wirklich Wichtiges, wir müssen das nicht ernst nehmen. Und tatsächlich ist es aber so, dass diese Gendersprache meiner Ansicht nach ein ganz starkes Instrument ist zur Unterwerfung. Mhm. Man kann quasi Menschen damit konditionieren, dass sie in jedem einzelnen Satz Gendersprache verwenden und damit sich der linken Ideologie unterwerfen. Mit jedem Satz, wo sie innen sagen und den Stolperer einbauen, sagen sie, okay, wir bekennen uns zur linken Ideologie, wir sind auch gegen den Klimawandel, wir gendern natürlich, wir sind gegen jegliche Form von Diskriminierung und deswegen, diese Glaubenssätze kann man damit bekräftigen. Und man sieht auch bei der Gendersprache besonders gut oder in diesen ganzen Geschlechterfragen, dass die Idee der Wokeness gar nicht wirklich am Ende die Minderheiten schützt.
Lustigerweise gab es jetzt vor knapp zwei Jahren ist es tatsächlich, in Budapest eine CPAC-Konferenz, die von Orban und den Amerikanern und dem rechten Lager des konservativen Lagers dort veranstalten wird. Und groß am Eingang stand No Woke Zone. Also das Bild können wir gleich noch einblenden. Die Frage ist dieser Begriff Wokeness oder dieses Woke-Sein nicht eher ein Begriff der Rechten oder der Konservativen und wird als nicht als Kampfbegriff gegen die Linken verwendet oder ist das wirklich ein genuin linker Begriff?
Das ist ein Begriff, der meines Wissens nach von den Linken ursprünglich mal kommt, aber jetzt seit sehr vielen Jahren von konservativen Rechten verwendet wird, um Linke zu kritisieren. Das ist aber gar nicht schlecht, denn die Linken haben es in den letzten Jahrzehnten extrem gut beherrscht, über Sprache die eigenen Ziele zu verwirklichen. Das heißt, wenn die Konservativen ein paar Gegenbegriffe prägen, ist das nur gut. Und Wokeness ist einer der wenigen Begriffe, wo es den Konservativen mal gelungen ist, einen kritischen Begriff über die Linken zu prägen.
Allerdings muss man hier auch sagen, dass man einen linken Begriff dann quasi vereinnahmt hat. Ja, so ähnlich war das ja auch mit der Migrationskrise. Man hat ja dann plötzlich von also ganz am Anfang hat man noch von Asylanten gesprochen oder als kritische Unterton später hieß ja Asylbewerber oder dann durfte man nicht mehr Asylbewerber sagen, glaube ich, weil das schon negativ durch die Rechten konnotiert war, so dass man zu Asylsuchende gegangen ist, glaube ich, oder Schutzsuchende. Also man merkt auch hier, dass das konservative Lager es schafft, so ein paar Begriffe umzudeuten oder negativ zu konnotieren, aber sie trotzdem noch eigentlich von den Linken gesetzt werden im Diskurs. Ja?
Genau, also was du gerade ja beschrieben hast, ist dieser Versuch, immer neue Begriffe von den Linken zu finden. Mhm. Und das braucht man. Das ist eben auch Teil dieser Woken-Machttechniken, weil man immer neue Regeln erfinden muss. Man muss immer neue Sprachregeln erfinden, damit dieser Prozess, Menschen über Sprache auch gefügig zu machen, damit der immer weitergeht. Also wenn ich als Individuum weiß, ich muss immer auf der Hut sein, dass ich nichts Falsches sage. Und es kann immer sein, dass es jetzt seit 2 Monaten einen neuen Begriff gibt. Und wenn ich den nicht verwende, dann bin ich sozial aber komplett unten durch. Dann erhöht das natürlich den Druck auf mich persönlich. Und ich versuche, mich noch mehr anzupassen und noch mehr dieser Ideologie zu folgen. Das heißt, das ist auch eine Strategie, um die Bevölkerung immer mehr unter Druck zu setzen, dass sie sich bloß nicht anfängt, an irgendwelche Worte zu gewöhnen, sondern immer Angst hat, dass es noch ein aktuelleres und noch besseres Wort gibt.
Hast du bei dir privat selber eine Sprachpolizei im Kopf?
Ich habe versucht, mich davon weitestgehend zu lösen, aber natürlich habe ich die noch, weil die einfach in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, so wirkmächtig war, dass es gewisse Worte gibt, wo man Angst hat, ob man sie verwenden kann, wo man vielleicht sich innerlich dabei ertappt, dass man irgendwie zögert oder so.
Klassisch. Zigeunerschnitzel.
Ja, genau. Also ich esse jetzt zum Glück nicht so viel Zigeunerschnitzel, deswegen komme ich da nicht so oft in die Verlegenheit. Aber okay. Ja.
Ja, es ist interessant. Ich habe bei der Recherche jetzt zu dem Thema eine Studie gefunden. Ich muss jetzt ein bisschen vorlesen, weil das ist doch viel Information, aber die fand ich sehr spannend. Und zwar hat der finnische Psychologe Dr. Oskari Latinen eine Studie publiziert, die genau das fragt, wie woke sind wir geworden in letzter Zeit. Und es gab eine Stichprobe mit 6.000 Personen, also, und die war sehr interessant. Und zwar war das auch ungefähr gleich aufgeteilt zwischen männlich und weiblich. Und er hat einfach 7 Aussagen getätigt, die eine Kernüberzeugung von Wokeness in sich beinhalten. Zum Beispiel, wenn Weiße im Durchschnitt ein höheres Einkommensniveau haben als Schwarze, dann liegt das am Rassismus. Stimmt man dem zu oder nicht? Oder ein Mitglied einer privilegierten Gruppe kann Merkmale oder kulturelle Elemente einer weniger privilegierten Gruppe übernehmen. Also ja, das waren so die Fragen und die Befragten konnten dann abstimmen, wie sie dem zustimmen oder nicht. Was denkst du, wie der Outcome war am Ende? Also ich habe es ein bisschen vorweggenommen, dir schon im Vorgespräch.
Genau.
Ne? Aber tatsächlich, ja. Es hat sich herausgestellt, dass es einen wahnsinnigen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen, erstaunlicherweise, zwischen Linken und Rechten. Also die Linker sind viel woker als die Rechten. Das war auch eine Erkenntnis der Studie.
Ja.
Oder sogar, dass vor allem bei Grünwählern oder bei Studentinnen die Sozialwissenschaften, Bildungswissenschaften oder Geisteswissenschaften.
Das überrascht mich jetzt nicht so sehr.
Ja, aber interessant, ne? Warum ist das so?
Also, warum ist das so? Warum ist es bei den Sozial- und Geisteswissenschaften so stark und bei den Akademikern? Naja, ich denke, es ist erstmal ein Wohlstandsphänomen, dass man sagt, man kann sich auf solche Spitzfindigkeiten und Feinheiten konzentrieren. Viele andere Menschen haben hauptsächlich erstmal die Sorge, kriege ich genug zu essen auf dem Tisch? Und befassen sich dann nicht mit der Frage, wie viel Gendersternchen soll ich noch einbauen in meine Sprache? Und diese Geschlechterfrage ist natürlich auch ganz interessant. Da ist es, glaube ich, einfach so, dass das die Wokeness in ihrer Art eher etwas aufruft in Frauen oder in dem, wie Frauen durchschnittlich sind, in ihrer Gefühlswelt. Also zum Beispiel diese Idee von Empathie, die ja erstmal in der Wokeness zu sein scheint, sich dahinter zu verbergen scheint. Die ist ja was Frauen sehr umtreibt. Also viele Frauen sind ja sehr empathisch, kümmern sich gerne um andere. Und das ist ja was die Wokeness erstmal vorgaukelt, dass es dabei um Empathie geht. Tatsächlich aber, wenn man sich's anschaut, geht es eben oft nicht um Empathie, sondern eben um Machtverhältnisse. Es ist gleichzeitig auch so, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, was will ich da sagen. Ach so, was wir auch sehen ist, dass der Widerstand gegen die Woke-Ideologie bei Männern stärker ist. Und das ist, glaube ich, deswegen auch so, weil Männer grundsätzlich stärker das Bedürfnis haben, auch mal zu widersprechen, auch mal anzuecken.
Mhm.
Und diese Woke-Ideologie setzt ja auf Unterwerfung, darauf, dass man sich anpassen soll, weil man sonst soziale Konsequenzen und soziale Nachteile hat. Und Frauen neigen dann im Zweifel eben eher dazu, sich so einer Idee anzupassen. Und Männer tendieren dazu, öfter dann mal zu hinterfragen, vielleicht auch mal einen Konflikt zu machen oder zu sagen, naja, nur wenn mir jemand sagt, ich soll so und so sprechen und so denken und so konsumieren, heißt das noch nicht, dass ich das machen muss.
Ist an sich schon hier in der Studie festgelegt, nicht nur, dass es Unterschiede gibt, sondern dass es auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, was ja auch die Woken eigentlich gar nicht haben wollen. Diesen Unterschied.
Genau, und dazu kommen wir zu dem, was ich vorhin meinte, dass die Wokeness am Ende gar nicht dazu führt, dass es den Minderheiten besser geht.
Ja.
Sondern im Gegenteil eher dazu, meiner Ansicht nach, dass es ihnen schlechter geht, weil die Wokeness oder diese Ideologie darauf angewiesen ist, dass es immer Opfer gibt. Das ist ja eine Ideologie, die beruht darauf, dass gewisse Menschen einen Opferstatus haben und ernährt sich quasi davon. Wenn alle nicht mehr Opfer wären, wenn es keine Diskriminierung mehr gäbe, dann gäbe es ja auch keinen Grund mehr, irgendwelche Regeln aufzustellen und sich an die Wokeness zu halten. So, und sie perpetuiert eben diesen Opferstatus. Und man sieht es bei Frauen oder in der ganzen Genderpolitik meiner Ansicht nach, da gab es in den letzten Jahren keine Verbesserung. Wir sehen vielmehr so einen Rückfall in Rollenklischees. Also es wird behauptet, wenn wir alle Menschen ansprechen, auch die, die von sich sagen, sie wären zwischen den Geschlechtern, dann wäre alles besser, dann wären wir diskriminierungsfreier. Und zugleich ist es so, dass wir das plötzlich ein Röckchen anzuziehen wieder ein Symbol von Weiblichkeit sein soll. Also Männer, die sich einen Rock anziehen, sagen, ich bin eine Frau, sagen, ja, aber ich habe doch einen Rock an, guckt, ich bin eine Frau. Und ich dachte eigentlich, das wäre so ein 50er-Jahre-Ding, dass man sagt, ja, Frauen erkennt man daran, dass sie einen Rock tragen. Mhm. Also wir kommen wieder zu so ganz alten Kategorien zurück.
Man erhöht Stereotype,
genau,
um sie dann wieder zu widerlegen zu wollen.
Genau, ja. Also man macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich mal bekämpfen wollte. Wir haben das jetzt kürzlich beim Kirchentag gesehen. Da gab es eine Veranstaltung für Kinder, wo aber nur schwarze Kinder hin durften. Angeblich, um sie zu empowern und vor Rassismus zu schützen. Safer Space, genau. Ja. Aber da muss man sich das mal vorstellen, dann ist da der Kirchentag und dann sind da ein schwarzes und ein weißes Kind und dem weißen Kind wird gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, du bist weiß. Also wir sind wieder bei Rassentrennung zurück. Und wenn das Ziel der Wokeness ist, dann muss ich sagen, kann ich einfach nicht dafür sein.
Interessanterweise ist in der Studie wurde auch festgestellt, dass insbesondere die sich keinem Geschlecht zuordnen, am wokesten sind.
Ja.
Ist auch eine Erkenntnis, dafür hätte es wahrscheinlich gar nicht mal eine Studie gebraucht.
Genau, aber eben bei dieser Transbewegung sieht man ja auch, dass es im Grunde die Wokeness die Tür öffnet für eine Männerrechtsbewegung. Weil plötzlich...
Das ist ja interessant.
Ja, weil es wird behauptet, es gäbe sowas wie eine Transbewegung, aber ganz oft verstecken sich dahinter Männer, die in Frauenschutzräume eindringen möchten und die dieselben Rechte wie Frauen haben möchten. Die sagen möchten, ich möchte auch ins Frauenfitnessstudio gehen können, ich möchte in die Frauenumkleide gehen können, ich möchte die Vorteile und den Schutz genießen können, den eine Frau genießt. Aber das ist natürlich eine komplette Illusion, weil die Frauenschutzräume wurden ja für biologische Frauen gemacht, damit sie sich schützen können und eben nicht für Männer.
Es soll ja auch quasi eine Opferhierarchie geben, wer das größte Opfer ist und wer an der Spitze steht. Und wer steht an der Spitze?
Also an der Spitze stehen im Grunde immer die, die mehrfach diskriminiert sind. Das ist ja auch die Idee der sogenannten Intersektionalität, die eng mit der Wokeness verknüpft ist. Das heißt, dass man sagt, wir gucken, wo überschneiden sich diese einzelnen Diskriminierungen. Mhm. Also die Transperson steht vielleicht im Ranking über der Frau. Also ganz unten steht der alte weiße Mann.
Ja.
Der angeblich alle Privilegien hat und möglichst viele Privilegien genommen werden muss ihm. So, und dann baut sich das eben so auf. Dann kommen Frauen, dann kommen Transpersonen. Und dann darüber kommen die Menschen mit Mehrfachdiskriminierung. Also vielleicht eine schwarze Transperson mit einer Behinderung. Das wäre in dieser Opferhierarchie die Jackpot. Idealperson, ja.
Das wollte ich auch noch ergänzen. In der Studie wurde übrigens auch festgestellt, dass höhere Wokeness-Werte oft mit Ängstlichkeit und Depression zusammen einhergehen.
Das wundert mich überhaupt nicht, weil man bei ganz vielen von denen, die sich also prominente Vertreter der Wokeness definieren, entweder sagen sie selber, sie sind depressiv, oder man kann von außen den Eindruck gewinnen, sie sind depressiv und sie wirken halt oft sehr freudlos.
Aber warum ist das so? Sie setzen sich für eine gerechte Welt ein, sie kämpfen, dass es den schlechten Menschen gut geht oder wie auch immer, den diskriminierten Menschen gut
geht. Ja. Naja, es geht ja eben nicht wirklich um einen Kampf, der am Ende Früchte trägt, sondern es geht ja immer darum, dass er möglichst keine Früchte trägt in Wahrheit, damit man eben diesen Kampf weiterführen kann. Das ist ja so eine Art Sisyphus-Kampf und deswegen ist das, glaube ich, auch wenig befriedigend, dieser Kampf.
Und bei der gesamten Debatte sind wir auch ganz schnell bei der Meinungsfreiheit.
Genau.
Inwiefern hindert die Wokeness der Meinungsfreiheit?
Also, es ist so, dass es da zwei Entwicklungen gibt, die zusammenhängen. Die erste ist schon älter und kennen wir seit längerem. Das ist eben das, was wir als Cancel Culture bezeichnen. Also, wenn zum Beispiel Professoren sich kritisch äußern oder irgendwie Kant lesen mit ihren Schülern und denen gefällt aber irgendwas nicht, was Kant mal gesagt hat über Schwarze, dann werden die Professoren unter Druck gesetzt. Oder wenn die Professoren irgendwas, ein falsches Wort verwenden im historischen Kontext, Sowas. Oder Ausladungen von Veranstaltungen. Also das haben wir ja immer wieder erlebt. Oder bestimmte Gemälde, die abgehängt werden müssen, weil sie vermeintlich sexistisch sind. Die Idee also, Sachen aus der Öffentlichkeit, aus dem Diskurs auszuschließen und eine Hoheit über die Meinung zu haben. Das ist etwas, was hauptsächlich über gesellschaftliche, auch über mediale Wege funktioniert, aber nicht über gesetzliche. Und dann erleben wir gleichzeitig eine zweite Entwicklung, und die ist noch neuer, dass auch versucht wird, diese Maxime der Wokeness quasi nicht mehr nur durch gesellschaftliche Ächtung, durch gesellschaftliche und soziale Interaktion durchzusetzen, sondern auch über Gesetze und über die Arbeit von Behörden. Also wir haben einerseits zum Beispiel ja gerade sehr aktuell das Verfassungsschutzgutachten zur AfD,
ja,
wo wirklich völlig legitime Äußerungen teilweise, einfach kritische Äußerungen an Politik, auch an speziellen handelnden Politikern, was in der Demokratie immer möglich sein sollte, wo sowas kriminalisiert und unter Verdacht gestellt wird, wo Kritik an der Migrationspolitik kriminalisiert wird. Also ein tausendseitiges, über tausendseitiges Gutachten, wo es im Grunde darum geht, den Diskurs, den freien Diskurs einzuschränken.
Wobei hier ja nochmal etwas anderes eine große Rolle spielt, und zwar würde jede Aussage, die dort in diesem Verfassungsschutzbericht ist, wahrscheinlich vor gar keinem Gericht Bestand haben. Einer sei es diskriminierenden Aussage oder Volksverhetzung oder wie auch immer, nach welchen Paragraphen man dort jemand verurteilen würde. Es ist alles mehr oder weniger, also die Juristen, die es drüber geschaut haben, haben gesagt, es ist eigentlich nicht strafrechtlich relevant.
Genau.
Aber hier haben wir eine Institution, die jetzt das Ganze tatsächlich, wie du es sagst, kriminalisiert, also verächtlich macht, man sagt, nein, darüber dürfen wir nicht reden.
Ja, ja, genau. Also wir haben das eben erlebt in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, dass erst diese Wokeness entstanden ist in der Gesellschaft, an den Universitäten, und dass sie aber jetzt immer mehr auch in Recht und auch in Gesetze und in Behördenhandeln übersetzt wird. Du sagst richtig, dieser Verfassungsschutzbericht hätte wahrscheinlich vor Gericht keine Chance, aber es gibt andere Sachen, die vor Gericht schon deswegen eine Chance haben, weil sie eben in Gesetzesform gegossen wurden. Also da haben wir zum Beispiel einmal den 188er Paragraph, den modernen Majestätsbeleidigungsparagraph, der Beleidigung von Politikern stärker bestraft als Beleidigung von Normalpersonen.
Da hatten wir ja den typischen Schwachkopfmann oder die Affäre,
genau,
um die Schwachkopfaussage.
Ja. Dann haben wir beim Selbstbestimmungsgesetz das Offenbarungsverbot. Das heißt, man darf, wenn eine Person früher ein anderes Geschlecht hatte und es gewechselt hat, darf man das nicht mehr ansprechen und öffentlich machen, gegen deren Willen. Das heißt, man darf über eine bloße Tatsache, wenn man sagt, die Person war früher ein Mann, jetzt ist sie eine Frau, darf man die nicht mehr äußern. Die Politik, ja, will einem vorschreiben, was man noch sagen darf und dass man die Wahrheit nicht mehr sagen darf.
Das ist übrigens an alle Kritiker da draußen, wenn wir über den Fall Sven Liebig sprechen, dann müssen wir ihn als Frau ansprechen. In der Öffentlichkeit. Wir als Medienhäuser, NIOS, wir alle. Obwohl wir natürlich dem Ganzen nicht groß zustimmen, der Ideologie dahinter, aber weil er/sie sich umbenannt hat oder umdefiniert hat vor dem Gesetz, dürfen wir sie nicht mehr diskriminieren. Weil wenn wir das tun, haben wir es tatsächlich mit den Anwälten dieser Person zu tun.
Das stimmt. Ja, wir haben uns bei NIOS, ich arbeite ja für NIOS, haben uns entschieden, ihn weiter als Mann zu bezeichnen, denn er ist einfach ein Rechtsextremist und ein Mann.
Aber ihr riskiert damit natürlich eine erfolgreiche Klage von Sven Liebig gegenüber
das
NIOS.
Das riskieren wir, ja. Das ist heute so, und das ist ein wahnsinniger Missstand. Und das ist genau das, was ich meine. Die Meinungsfreiheit wird einfach jetzt versucht, staatlicherseits einzuschränken. Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach auch singulär in der Geschichte der Bundesrepublik.
Da habe ich tatsächlich mal auch aktuelle Zahlen dazu geholt, was die Deutschen zur Meinungsfreiheit sagen. Und es wurde mal nach Parteienanhängerschaft gefragt, also innerhalb der Wählerschaft, wie sie denn sich oder wie sie die deutsche Gesellschaft allgemein einschätzen und die, ob sie denn bereit sind, öffentlich eine politische Meinung zu tätigen oder nicht, und ob sie da keine negative Konsequenzen fürchten. Was meinst du, wer absolut keine negativen Konsequenzen für sich fürchtet? Also die Partei mit
Anhänger der Grünen.
Richtig.
Ja.
Kurz gefolgt von SPD. Und die mit den größten negativen Konsequenzen rechnen.
AfD.
Ja, mit, ja, absolut. Also man sieht hier eine klare Diskrepanz. Man sieht es ganz klar. Also es, übrigens der Stand in der Bevölkerung zu meinen, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, ist am höchsten. Und der steigt. Und ausgerechnet in dem konservativen rechten Lager. Ja, also sprich von der FDP bis zu CDU und AfD. Übrigens, bei, man würde vermuten, vielleicht bei den BSW-Wählern wäre es ähnlich, weil man ja denkt, die kommen ja auch irgendwie so aus
vom diesem, Rand.
Ja, vom kritischen Rand oder rechtspopulistisch. Oder wie, nee, da sieht es sehr ähnlich aus wie bei den Linken, sogar noch besser als bei den Linken. Die sind eher bei den Grünen als bei der AfD.
Interessant.
Ja.
Ja, ja, also man muss sagen, immer mehr Menschen erleben das so, dass sie sich nicht mehr frei äußern können. Ich treffe oft Personen, die erstmal, wenn sie mit mir sprechen, ganz vorsichtig sind. Mhm. Und wenn man dann so ein bisschen vorsichtig nachhakt und signalisiert auch, dass man für abweichende Meinungen auch offen ist, mhm. dann sagen sie plötzlich ihre Meinung, ihre vielleicht auch konservativen Ansichten, ihre migrationskritischen Ansichten. Ja. Aber es gibt eine wahnsinnige Vorsicht innerhalb der Gesellschaft, sich bloß nicht abweichend so zu äußern, dass es einem irgendwie zum Nachteil gereichen könnte. Und da muss man mal sehen, was das schon für gesellschaftliche Tiefenwirkungen hat, diese Ideologie.
Wie führst du so ein Gespräch? Wie tastest du dich heran bei einer Person, die du nicht kennst, um herauszufinden, wie sie tickt?
Ja, das kommt natürlich auch stark auf die Situation an.
Nehmen wir mal an, irgendeinen Abend, keine Ahnung, Geburtstagsfeier in Verwandten oder Hochzeit. Hochzeit ist ein super Beispiel. Auf einmal ist da irgendjemand, also ein großer Teil der Hochzeitsgesellschaft, die kennst du nicht, aber du musst den ganzen Tag mit denen jetzt verbringen und die sitzen noch netterweise neben dir am Tisch.
Ja, also ich bin tatsächlich nicht so oft auf Hochzeiten, aber es ist natürlich schon immer so, dass wenn die Menschen mich fragen, wo ich arbeite,
okay.
dass das natürlich schon immer für viele.
Sagst du es gleich?
Ich sag das, also ich sag, dass ich Journalistin bin und wenn die wissen wollen, wo ich arbeite, sage ich es natürlich gleich sofort. Mhm. Und manche Menschen kennen das nicht, manche Menschen haben auch eine negative Meinung dazu, viele auch eine positive, muss man sagen. Also man hat auch, ich habe sehr viele positive Reaktionen auch jetzt gehabt im letzten Jahr. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei News und habe auch viele Leute, denen das total viel bedeutet. Also wenn Menschen so ähnlich denken und konservativ denken, mhm. dann sind sie oft total dankbar, wenn es überhaupt noch jemanden gibt, der ihre Meinung in die Öffentlichkeit trägt, weil sie ja sonst das Gefühl haben, es findet eigentlich findet überhaupt kein Gehör. Und gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien kommt sowas kaum zu Wort. Deswegen sind die immer sehr dankbar. Und im Zweifel, wenn ich jetzt jemanden nicht kenne und mich rantasten würde, würde ich vielleicht mal einfach so fragen, wie sie zum Beispiel Fragen der Migrationspolitik sehen. Und dann kann man ja immer schon.
Aber schon alleine das Thema über Migrationspolitik zu reden, lässt doch die Alarmglocken gleich bei allen schrillen, oder nicht?
Bei manchen schon, ja, bei manchen schon. Und dann sind sie eben entsprechend vorsichtig.
Aber das ist auch wirklich interessant. Ich beobachte das ja selber auch bei mir, dass man so quasi wie so Kreise zieht, die immer enger werden, um dann irgendwann festzustellen, aha, mit dem kann man offen reden und ja. dann lässt man alle Bremsen locker.
Aber was für eine komische Zeit, oder?
Ja, absolut.
Also wir sollten doch eigentlich in einem freien Land leben, wo eine bestimmte Meinung, die auch noch komplett verfassungskonform ist, mhm. keine sozialen Konsequenzen haben sollte.
War auch interessant, wir sind vor kurzem umgezogen und man wusste nicht, welche Nachbarn man hat. Es hat lange gedauert, bis man festgestellt hat, dass man eigentlich genau gleich tickt. Obwohl man oft schon sich unterhalten hat
ja.
über verschiedene Themen, über das Wetter, was weiß
ja.
ich. Also allgemeine, belanglose Sachen, bis sie dann irgendwann feststellen, aha, der ist ja so.
Eben, und das Interessante ist ja auch, dass viele Konservative heutzutage gar nicht mehr so wie klassische Konservative aussehen, die den ganzen Tag mhm. mit Schlips rumlaufen oder so, sondern ja oft einen ganz lockeren Lebensstil haben und auch in der Art und Weise, wie sie auftreten, ganz locker sind eigentlich, wie mhm. eben früher Linke waren und dass viele Linke meiner Ansicht nach viel verspießerter heutzutage auftreten als Konservative. Also man kann das den Menschen, ihre Haltung oft gar nicht mehr so ansehen irgendwie an der ja. Kleidung oder am Habitus.
Was meinst du, wer meint, dass man seine politische Meinung nicht mehr sagen, frei sagen kann? Wer ist am meisten von dieser Meinung überzeugt? Also welche Altersgruppe?
Altersgruppe.
Also wie schlüsselt sich nach Alter auf?
Ja, Vielleicht so die 35- bis 45-Jährigen?
Tatsächlich ja. Also da gibt es einen Bauch mit 45% sagen, ich habe Angst, meine Meinung zu sagen. 45% von 30- bis 39-Jährigen. Aber ist nicht viel mehr als die bei den 18- bis 29-Jährigen.
Ach, das interessant.
Das heißt, es fällt wirklich nach hinten ab. Mit zunehmendem Alter meint man, man kann alles sagen. Das heißt, die ganz größte Zahl ist ab 70.
Mhm.
Die sagen mit 75% nein, es gibt gar kein Problem.
Das finde ich aber total schlüssig,
ja.
Weil die wenigsten von denen im Internet sind. Das heißt, ja. Deren mediale Wirklichkeit besteht aus Tagesschau und Heute. Heute-Journal im ZDF. Mhm. Und die merken überhaupt nicht den Widerspruch, wenn man mal andere Informationen sich holt, auf Twitter, auf neuen Medien wie der Jungen Freiheit oder unserem Portal News, dann, wenn man diese Gegenöffentlichkeit gar nicht mitbekommt, dann hat man natürlich auch keine Angst, was zu sagen, weil es gar nichts gibt, was man sagen könnte, was irgendwie kritisch ist.
Und trotzdem würden sie wahrscheinlich nicht gendern.
Ja, das dann vielleicht nicht, aber wenn die, ihnen fällt es vielleicht auch gar nicht mehr auf, wenn die Tagesschau-Sprecherin nicht mehr meine Damen und Herren sind.
Ja. Also, man Zweifel. Hört ja auch nicht so gut. Vielleicht hat man es
Aber interessant finde ich, dass die Jungen das auch so sehen, weil da hätte ich eher gedacht, dass die das nicht so wahrnehmen. Da gibt es ja viele, die auch zum Beispiel die AfD wählen.
Ja.
Aber womöglich sagen die auch, ich wähle die Partei zwar, aber ich mache das heimlich.
Also da gibt es auch interessanterweise den großen Gender Gap danach auch beim Wahlverhalten. Also die Frauen, vor allem junge Frauen, wählen eher bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel verstärkt die Linke.
Mhm.
Wir erinnern uns an die Heidi Reichneck. Das ist so die Zielgruppe. Und bei den Männern ist es klar, ganz groß die AfD an erster Stelle. Dann bisschen die FDP und aber auch großer Block, die CDU. Also wir sehen hier auch in der Generationenfrage, also bei den jungen Leuten wiederum so einen Gender Gap. Absolut interessant und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wohin das führen soll in der Gesellschaft. Aber woran kann es liegen?
Ja, ich glaube eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass diese Gender oder diese ganze Woke-Idee anknüpft an vieles, was als typisch weibliche Eigenschaften gesehen wird, dass sie eben vorspiegelt, sich um die Schwachen zu kümmern. Aber tatsächlich geht es eben gar nicht um die Schwachen. Aber das ist eben das, was, glaube ich, mit vielen Frauen eben so in vielen Frauen Anklang findet.
In einem Interview der Welt mit dir, das habe ich mir mal durchgelesen, und da hast du gesagt, dass eben diese soziale Kontrolle sogar verstärkt über das Internet abläuft. Also indem wir uns tatsächlich in Foren, auf Facebook, Instagram und so weiter in den Kommentaren bewegen, spüren wir viel mehr, wie so die Gesellschaft tickt. Und das heißt, man hat quasi durch die Social Media Welt eigentlich einen viel größeren Druck als Gesellschaft, als Individuum, sich anzupassen. Also vorhin hast du gesagt, ja, wir haben das Internet und deswegen haben mehr Leute Angst, was zu sagen, weil sie auf einmal sehen, okay, es gibt da zwar eine Meinung, die genauso redet wie ich, aber es gibt halt auch eine zweite Realität quasi. Und somit öffnen sie sich eigentlich einer Welt. Also eigentlich müssen wir von Freiheit sprechen, aber in der Aussage habe ich auch verspürt, dass man sieht, okay, das ist auch ein gesellschaftlicher Druck da, der so vorher nicht da war.
Ja. Ja, also ich würde sagen, viele Entwicklungen haben ja auch zwei Seiten, sind ja auch ambivalent. Und das würde ich beim Internet eben ganz stark sagen, dass wir da einerseits diesen Effekt haben einer Freiheitsexplosion, wo man plötzlich sich von der ganzen Welt Meinungen, Einschätzungen, Informationen holen kann, wo man selber zum Journalisten werden kann. Wir sehen ganz viel Bürgerjournalismus, ganz viele neue Medien, die dadurch entstehen, ganz viele Leute, auch richtig intelligente Leute, die dann auf X irgendwelche Sachen rausfinden oder in der Corona-Pandemie wahnsinnige Experten waren, also bewundernswert. Und zugleich haben wir eben dieses Phänomen einer verstärkten sozialen Kontrolle, dass wirklich das gesamte, alle Äußerungen, die im Netz stattfinden, permanent überwacht, kontrolliert werden können und im Zweifel auch der Mob auf diese Personen gejagt werden können. Also es gibt eben beides. Es gibt diese größere Freiheit, diese größere Vielfalt auch, also eine echte Vielfalt der Meinungen, nicht nur der Hautfarben oder der Geschlechter. Und gleichzeitig aber der Versuch, dieser Masse an Informationen auch Herr zu werden, indem man bestimmte Leute einfach durchs Dorf treibt.
Mir ist ein kleines Beispiel eingefallen, tatsächlich vom Wochenende habe ich so jetzt erlebt. Ich habe meiner Tochter einen TikTok-Account eingerichtet und zwar nicht, also sie ist nicht selber drauf, sie darf da auch nicht rein, aber ich habe sie so ein bisschen animiert, sie soll doch mal ein paar Videos drehen von ihrem Hamster. Mhm. Haben wir so einen Hamster-Kanal angelegt und wir haben es am Samstag gemacht. Am Samstag hat die Welt noch nicht gewusst, dass es diesen Hamster gibt. Am Samstagabend gab es schon nach 4 Videos unzählige Kommentare, wie schlecht es doch dem Hamster geht und wie tierquälerisch sie doch mit ihm umgehen würde, weil er doch einen viel zu kleinen Käfig hätte und viel zu kleines Laufrad und was weiß ich nicht alles. Und auf einmal, vorher, wo sie so euphorisch war, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier so ein bisschen meinen Hamster der Welt zeigen, war am Abend die Stimmung komplett weg, weil auf einmal es doch Stimmen gab, die sie komplett, ja, angreifen und so diesen sozialen Druck auf einmal auf sie aufbauen, der vorher nicht da war. Und das war sehr anschaulich.
Ja, das ist natürlich, da ist sie, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber in sehr jungem Alter mit sowas wie medialer Öffentlichkeit quasi schon konfrontiert worden. Und das ist natürlich das Interessante, dass diese sozialen Netzwerke eine Form der Öffentlichkeit schaffen, auch für Privatmenschen, die es früher so nicht gab. Also Oma Erna hat früher ihre Kartoffeln geschält und jetzt stellt sie die halt ins Netz vielleicht und kriegt dafür Rückmeldungen oder eben für den Hamster. Und es gibt eine völlig andere Form der Resonanz, die man dadurch erfährt, aber das kann eben auch sehr kritisch sein.
Ja, du hast in deinem Buch über Michel Foucault geschrieben. Der ist ja ein französischer Philosoph und Historiker und er gilt ja oder galt eigentlich mal als klassisch links, würde ich sagen. Ne? Und du argumentierst jetzt aber mit ihm und seinen Mechanismen. Also kannst du mal kurz seine These erklären und wie du sie selber anwendest auf diese gesamte Woke-Debatte?
Genau. Also Michel Foucault gilt so als Säulenheiliger der Wokeness-Bewegung auch. Und gerade deswegen hat es mich gereizt, den mal zu lesen und zu schauen, was ist denn dahinter? Und ich habe eben den Eindruck gewonnen bei der Lektüre und Analyse, dass man eigentlich Michel Foucault auch anwenden kann als Waffe gegen die Woken und sie quasi mit ihren eigenen Waffen schlagen kann. Also Michel Foucault hat diese Idee eines Panoptikons entwickelt.
Was ist das?
Ja, das ist der Entwurf einer Gefängnisanlage. Und dieses Gefängnis besteht darin, dass jeder Häftling in seiner Zelle permanent einsehbar ist. Also es gibt einen Wachturm. Von dem Wachturm kann jeder.
Das gab es bei den Römern, richtig? Oder was war das für ein Gefängnis?
Das wurde zum ersten Mal von Jeremy Bentham entwickelt. Also das war die Idee eines perfekten Gefängnisses.
Ach so, okay.
Genau.
Und das klingt so lateinisch.
Ja, nee. Und es besteht darin, dass es in der Mitte einen Wachturm gibt. Ja. Und von diesem Wachturm hat man Einsicht in alle Zellen der Gefangenen. Und die Gefangenen können aber nicht gucken, sehen umgekehrt nicht, ist der Wachturm besetzt, sitzt da jemand drin. Sie werden also, können theoretisch permanent beobachtet werden, wissen aber selber nie, werde ich jetzt gerade beobachtet, ist da überhaupt der Wachturm besetzt oder nicht. Mhm. Das heißt, sie fangen an, diesen Wächter in sich selbst zu animieren und zu sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich beobachtet werde, also muss ich mich zu jedem Zeitpunkt so verhalten, als würde ich beobachtet werden. Mhm. Und das hat Michel Foucault eben auf die Gesellschaft übertragen und gesagt, wir haben eigentlich eine Gesellschaft, in der es eine permanente Überwachung und Kontrolle gibt und jeder internalisiert dieses Machtverhältnis, fängt an, sich selbst permanent zu kontrollieren, um eben diesem Wächter quasi dieser Gesellschaft gerecht zu werden. Und das ist eben was man jetzt total beobachten kann in den letzten Jahren, dass viele Leute diese Wokeness-Regeln eben auch internalisieren und ständig, wie wir ja auch gerade beredet haben, ständig Angst haben, könnten sie enttarnt werden mit ihrer wirklichen Meinung, könnte jemand es entdecken und deswegen eben so vorsichtig geworden sind.
Aber das geht ja nur, wenn man weiß, dass einem Konsequenzen drohen.
Genau, man weiß aber nicht, wann einem Konsequenzen drohen. Es ist völlig unwägbar. Es kann sein, dass man was total Rassistisches ins Internet schreibt und es interessiert keinen Menschen. Und es kann sein, dass man eine völlig legitime Forderung macht oder irgendwie was Migrationspolitisches kritisiert und plötzlich 2000 Hasskommentare hat. Also diese Unberechenbarkeit, die sorgt eben auch dafür, dass man anfängt, sich selbst zu kontrollieren.
Jetzt gab es, würde ich sagen, einen Fall auf Social Media, ganz konkret Clownswelt, wo Böhmermann versucht hat, ihn so unter Druck zu setzen durch sogenanntes Doxing, ja, indem man gesagt hat, guck mal, da ist der Verbrecher, da sitzt er, da geht er jeden Tag lang, da das sind seine Verwandten, das sind seine Eltern und wir wissen, wo du wohnst. So, das war ja genau das, dieser Mechanismus, dass man sagt, okay, wir bauen hier einen gesellschaftlichen Druck auf ihn auf, statt jetzt zum Beispiel irgendwo vor Gericht zu gehen und sagen, wir verklagen ihn, weil er irgendwas Falsches gesagt hat.
Genau, also ja. Sie haben nicht direkt seine Adresse und seinen kompletten Namen veröffentlicht, aber eben so viele Hinweise, dass es ganz schnell seine Adresse im Netz gefunden werden konnte.
Wie bei seiner polizeilichen Rasterfahndung, man hat genug Indizien, Einzelpunkte, die man zusammenführt und dann ganz schnell weiß, wer damit gemeint ist. Aber hier in diesem Fall war das jetzt mal, sag ich mal, von den unzähligen Fällen, die wir schon so in der Geschichte erlebt haben, der jüngeren Geschichte jetzt, war das doch, dass es sozusagen einen Gegenschlag gab, dass sich auf einmal eine Gegenöffentlichkeit präsentiert hat in den sozialen Netzwerken, die auch dann auf einmal, so wie du das gesehen hast bei Foucault, dass man seine Methoden auf die Rechten anwenden kann oder gegen die Linken, so konnte man hier auf einmal die Mechanismen von Böhmermann auch auf sie anwenden. Das heißt, auf einmal ging es los mit Doxing jeglicher Journalisten, die bei Böhmermann arbeiten oder der Mitarbeiter. Sogar seine Kinder wurden wohl mit Namen genannt und so weiter. Also es geht auf einmal scheinbar auch in die andere Richtung. War das jetzt Punkt, wo man sagt, okay, diese woke Ideologie, diese Art von Kontrollmechanismus, den wir hier aufbauen, geht in die Brüche? Oder ist es noch viel zu früh, darüber so zu sprechen?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich quasi die Anwendung der Mittel der Gegenseite nicht gut finde, wenn man jetzt sagt, da wurde jemand gedoxt, dann zu sagen, okay, wir doxen zurück, sowas finde ich immer schlecht. Also wir sollten uns nie die Mittel der linken
Kritiker würden Jäger jetzt sagen, das ist dann die Schwäche der Konservativen?
Ja, nein, das finde ich nicht. Ich finde, wir müssen diesen Kulturkampf annehmen, aber wir müssen ihn nicht mit diesen selben niederträchtigen Mitteln führen.
Ja.
Was wir sehen, ist ja, dass diese woke Ideologie schon seit einer Weile anfängt zu bröckeln. Also in den USA ist das ganz ganz prominent mit dem Sieg von Trump bei der Wahl, wo man wirklich sieht, da ist eigentlich die woke Ideologie überhaupt nicht mehr Mainstream-fähig. In Deutschland ist es so, es hält sich mehr und hartnäckiger. Wir sind ja auch immer ein paar Jahre zurück in unserer Entwicklung. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese Idee der Linken, sie können einfach entscheiden, wen sie zum Opfer machen und den dann jagen und alle machen mit, dass die nicht mehr so funktioniert. Sehen wir zum Beispiel bei der AfD und dem Verfassungsschutzgutachten, die einzige Behörde, die jetzt unter Druck geraten ist, ist der Verfassungsschutz selber, der sich einfach blamiert hat mit diesem Gutachten und von ganz vielen Medien zerrupft wurde. Und es gibt noch Versuche, also wenn man sich den Spiegel anguckt, wie er darüber berichtet hat oder auch die Bild, da gibt es noch eifrige Versuche, irgendwie den Verfassungsschutz so ein bisschen am Leben zu halten und ein bisschen zu sagen, aber guck mal, da stehen doch ganz schlimme Dinge drin. Aber es gibt schon so viel Gegenwehr, dass es eigentlich lächerlich ist, dieses Gutachten. Und ich sehe da schon einen Meinungsumschwung. Und auch bei ganz vielen anderen Themen.
Wie bist du selber zu diesem Thema gekommen? Wann hattest du den Gedanken, okay, wir haben einen Status an Wokeness erreicht, der geht mir jetzt so auf die Nerven, ich muss darüber jetzt ein Buch schreiben.
Also das war eigentlich so eine Stück-für-Stück-Entwicklung. Ja. Ich habe immer öfter Situationen gehabt, wo ich eben meine Meinung nicht sagen konnte, beziehungsweise sie dann gesagt habe im Zweifel und damit angeeckt bin, gemerkt habe, dass es sozial total schwierig ist, dass ganz viele Leute sich von mir abwenden oder zumindest auf Distanz gehen, wenn ich bestimmte Meinungen äußere. Ich wurde auch kritisch unter Druck gesetzt. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum gemacht, eine Hospitanz am Theater. Und das war natürlich eine ganz linke Produktion. Und dann habe ich irgendwie dafür plädiert, dass man doch alte Klassiker nicht umschreiben sollte und doch trotzdem den Negerkönig aus Pippi Langstrumpf so nennen sollte, wenn es nun mal so in dem Buch steht. Und da kann man ja einordnen, das ist ein rassistischer Begriff. Aber man muss die Realität ja nicht umschreiben, die Geschichte. Und mit sowas bin ich immer komplett angeeckt. Und da wurde dann gesagt, nein, ich habe damit nicht recht und Diskussion beendet. Also ich habe immer öfter gespürt, mit welchen totalitären Methoden gerade in meiner Generation eine bestimmte Politik und Meinungsvorgaben umgesetzt werden sollten. Und das hat mich einfach gestört. Und ich wollte einfach eine Art Diskussion darüber anstoßen und auch mit Menschen in Kontakt kommen darüber. Und das geht dann eben oft leichter über so ein Buch, weil Menschen zu finden, die genauso denken wie man selbst, ist in der meiner Generation, finde ich, gar nicht so leicht, weil es eben lange Zeit so war, dass es sehr von diesen Woken dominiert wurde. Das heißt, das Buch, das ich geschrieben habe, ist auch so eine Art Gesprächsangebot.
Du hast es letztes Jahr geschrieben, richtig?
Genau.
Hat sich schon seitdem etwas getan, wo du sagst, okay, das hat erstmal zu interessanten Debatten bei dir im persönlichen Umfeld vielleicht geführt, aber auch gesellschaftlich?
Also ich würde sagen, es hat sich sehr viel getan. Mhm. Einmal mit dem Wahlsieg zum Beispiel von Donald Trump, den ich schon erwähnt habe, dass es da einen Umschwung gab. Und zugleich aber eben auch mit dieser Entwicklung in Deutschland, dass die Wokeness immer mehr nicht nur ein Gesellschaftsphänomen ist, sondern eben auch ein juristisches, ein institutionelles, ein staatliches Problem. Also, dass man versucht, eben auf staatlichem Wege diese Regeln umzusetzen und durchzusetzen und nicht mehr nur auf sozialem Wege.
Es radikalisiert sich.
Es radikalisiert sich und es institutionalisiert sich. Also eine besorgniserregende Entwicklung. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die neue Koalition anschaut, die haben ja auch auf den Weg gebracht, einmal dass das Programm Demokratie leben, das Förderprogramm, mit dem 182 Millionen im Jahr in linke NGOs fließen, dass das weitergeführt wird. Das heißt, dieser ganze soziale Druck und diese ganzen sozialen Mechanismen.
NGO-Komplex genau, von Kollegen Harms.
Genau. diese ganzen Mechanismen werden weitergeführt. Und sie will aber auch, hat dieses sogenannte Lügenverbot im Koalitionsvertrag stehen, also dass unwahre Tatsachenbehauptungen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Die Landesmedienanstalten sollen da einschreiten und dagegen vorgehen können. Und das ist natürlich auch eine sehr besorgniserregende Entwicklung.
Und gleichzeitig erleben wir aber Solidaritätswellen mit Menschen, die es wagen, aus diesem Raster rauszuspringen.
Ja.
Wieder nehmen wir die Schwachkopf-Affäre.
Genau.
Wir alleine haben als JF-Haus für ihn, glaube ich, 47.000 Euro zusammenbekommen, wo Menschen einfach gespendet haben aus. Man spürt, dass da ein Druck da ist und die sagen, okay, wenn ich diesem Mann 5 Euro gebe, dann fühle ich, dass ich schon etwas was dagegen getan habe. Ja.
Ja.
Genauso auch Clownswelt hat ja jetzt über 250.000 neue Abonnenten, glaube ich, dazu gewonnen in der Zeit. Seit dem Doxing hat auch über 27.000 Euro zusammenbekommen. Also da ist schon eine Dynamik, die, glaube ich, so gar nicht mehr berechenbar ist. Steuern da nicht auf so eine krasse Polarisierung zu? Der Staat, diese Woke-Gesellschaft mit dem Staat im Rücken gegen eine konservative Rechte?
Also grundsätzlich finde ich Polarisierung gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich gut, wenn es einfach unterschiedliche Meinungen gibt und diese Konflikte ausgetragen werden. Und in der Demokratie gehört es ja auch dazu, dass es eben nicht alle einer Meinung sind, sondern eine größere tatsächlich Vielfalt der Meinungen auch gibt. Ich finde es eben auch überhaupt nicht schlimm, wenn es in Deutschland mehr diese Idee gibt, dass man vielleicht dem Staat nicht mehr ganz so vertraut, sondern etwas auf Distanz zum Staat geht. Die Deutschen sind ja wahnsinnig staatsgläubig. Und wenn da etwas mehr Misstrauen herrscht, wäre das gut. Und dann sollte man vielleicht auch anfangen, sowas wie den 188er Paragraph, den Majestätsbeleidigungsparagraph mal abzuschaffen. Vielleicht finden sich für sowas ja Mehrheiten. Das wäre ja zum Beispiel mal was Wünschenswertes.
Ja, ist doch ein schöner Schlusssatz, ein schöner Wunsch für die Zukunft. Vielen Dank, dass du da warst. War echt ein kurzweiliges Gespräch. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde gesprochen.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ja,
hat
mich auch.
Spaß gemacht.
Das Buch übrigens verlinken wir auch in der Beschreibung. Da könnt ihr es erwerben bei uns im JF Buchhandel. Generell noch ein Punkt hier an der Stelle sei gesagt. Wenn ihr weitere Gespräche dieser Art haben wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Wir haben die Insights und sehen, dass viele, die unsere Videos anschauen, uns nicht abonniert haben. Tut es, es kostet nichts und hilft uns, damit wir weitere interessante Gäste einladen.